Herzlich willkommen zum Interview mit Angela Planert, liebe Zuschauer. Angela ist das beste Beispiel, dass ein Autor auch mit einer Leserechtschreibschwäche sehr gut bestehen kann. Die bekennende Bauchschreiberin unterhält sich mit mir unter anderem über befremdliche Volkstradition, ich sage nur Stichwort Kinder, und auch über die Macht des Mondes. Viel Spaß! Herzlich willkommen zum Fantastikkongress 2016, liebe Angela. Ich freue mich, dass du dabei bist.
Ja, ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
Dann stell dich doch den Zuschauern einfach erst noch mal kurz in eigenen Worten vor, weil manche kennen dich ja schon, aber andere halt noch nicht.
Ja, was gibt es über mich zu sagen? Also ich bin in Berlin geboren und aufgewachsen, habe meine ersten Geschichten zu Grundschulzeiten verfasst. Nachher an der Oberschule hatte ich auch interessierte Leser, die sich meine Geschichten gern durchgelesen haben und mir ihre Meinung gesagt haben, was für mich sehr wichtig war. Aber später dann mit der Ausbildung ist das leider alles so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Meine letzte Geschichte habe ich mit 17 auf einer mechanischen Schreibmaschine geschrieben. Und ich bin ganz froh, dass ich die sogar noch habe. Und ja,
die Geschichte oder die Schreibmaschine?
Beides. Nein, also hauptsächlich geht es natürlich um die Geschichte. Ja, mit der Ausbildung ist das dann doch in den Hintertreff geraten. Und dann kam die Familie und irgendwie habe ich an diese Leidenschaft leider gar nicht mehr so richtig gedacht. Ich bin dann 2000 aus Berlin rausgezogen mit meiner Familie, richtig raus ins Grüne. Also ich habe 5 Minuten bis zum Wald, 10 Minuten bis zur Havel runter. Also es ist richtig schön hier. Und ich glaube, dass dies auch so ein Ausschlag war, warum ich wieder angefangen habe zu schreiben. Natürlich habe ich meine ersten Geschichten meinen Kindern gewidmet. Die gibt es heute als Kinderbücher. Und seit 2003 schreibe ich wieder intensiv. Und versuche mich halt so ziemlich überall, wobei ich glaube, im fantastischen Bereich mich doch am wohlsten fühle.
Was war denn dann so der Grund mit 17, warum du dich weitergemacht hast?
Also um ehrlich zu sein, ich leide unter einer Leserechtschreibschwäche. Was natürlich immer dazu geführt hat, dass meine Diktate meistens 5 und 6 waren. Ich zu Hause natürlich immer viel Ärger gekriegt habe, viel üben musste, was im Endeffekt eigentlich gar nichts gebracht hat. Also ich hatte nie irgendwelche Erfolge, wo ich sagen kann, jetzt dieses halbe Jahr hat dir mal was gebracht. Und meine Eltern haben immer so dagegen geredet. Ach Kind, konzentrier dich aufs Leben, lern was Vernünftiges.
Der Klassiker.
Du mit deiner Fantasie. Konzentriere dich aufs Leben, ja, und im Prinzip habe ich es dann natürlich irgendwann aufgegeben.
Das ist ja auch spannend mit der Leserechtschreibschwäche, muss ich sagen. Wie machst denn du das dann? Hast du dann so, machst du das mit einem Rechtschreibprogramm oder hast du dann deine Korrekturen?
Also natürlich geht ohne Lektorat gar nichts, das habe ich ziemlich schnell gemerkt. Natürlich ist, wenn man so intensiv, wie ich jetzt tagtäglich schreibt, kommen doch einige Routine-Sachen durch, wo ich glaube, heute ist es nicht mehr ganz so schlimm wie vor 20 Jahren. Aber ich schwöre zum Beispiel auf das Papyrus-Programm, was mir sofort sagt, dass da auch was nicht stimmen kann.
Ja, das habe ich auch.
Das ist also absolut genial.
Ja, die Rechtschreibprüfung ist fantastisch. Wenn man das mit dem Word oder Open Office vergleicht, das ist ja wie ein Blinder mit Krückstock gegen einen Superhelden sozusagen. Wie gehst du denn generell beim Schreiben vor? So von der Idee bis zum fertigen Manuskript?
Also ich bin ein intuitiver Schreiber. Mhm. Ich habe also eine Idee. Beste Beispiel ist Felis Vigor. Felis Vigor ist eigentlich entstanden. Ich habe eine Freundin, die hat zwei unterschiedliche Augen. Also die Augenfarbe ist die gleiche, aber sie hat einmal die runde, normale Pupille und sie hat eine längliche Pupille.
Wow.
Und das hat mich immer so fasziniert. Also wenn man ihr in die Augen guckt, ich war jedenfalls immer fasziniert. Und dieses Auge gab mir die Idee zu Felis Vigor. Da hatte ich also wirklich einfach nur diesen Gedanken, wenn jemand eben so eine katzenähnlichen Augen hat, ja, das war der Grundgedanke und so fing ich an, diese Geschichte zu schreiben.
Und dann hast du dich einfach hingesetzt und gleich losgelegt oder vorher schon so ein bisschen Plan gemacht?
Nein, kein Plan. Also es ist wirklich, ich weiß nie, was auf der nächsten Seite passiert.
Wow, das finde ich toll. Also so eine richtige Bauchschreiberin so Vollblut. Und wie ist es dann hinterher? Stellst du das dann nochmal viel um oder passt das dann auch so?
Also in der Regel passt das sehr gut zusammen. Ich habe nur festgestellt, dass es manchmal so beim Schreiben so kleine Hänger gibt. Also man kommt an irgendeine Stelle. Also normalerweise ist es bei mir so, wenn ich schreibe, läuft bei mir im Kopf ein Film ab und den Film tippe ich praktisch in Buchstaben ein. Und es gibt eben Situationen, wo der Film plötzlich nicht weitergeht. Und da habe ich festgestellt, ist irgendwie vom Bauch heraus wahrscheinlich irgendwas nicht ganz rund. Und meistens gehe ich dann eine Szene zurück und stelle fest, stimmt, in die Richtung kannst du gar nicht, weil das in die Richtung nicht hinhaut. Und dann nehme ich meistens diese Szene eben raus und schreibe sie neu und dann geht es plötzlich weiter wie am Schnürchen und dann merke ich einfach, okay, das war es eben.
Aber das ist ja super, da hast du mit der Intuition so einen richtigen kleinen Berater, der dich da durch den Schreibprozess führt.
Ja, das ist sehr gut ausgedrückt, genau.
Das ist toll, weil ich hatte jetzt im Kongress auch schon genau das Gegenteil, also die richtigen Vollplaner, die alles von oben bis unten durchstrukturieren und dann am Ende schreiben. Und für mich ist das ja beides der ein und derselbe kreative Prozess. Nur der eine schreibt es halt gleich hin und der andere notiert es sich sozusagen erstmal. Und ich habe auch beides schon ausprobiert selber. Also ich habe auch schon einfach mal drauf losgeschrieben und auch schon voll durchgeplant. Und beim drauf losschreiben ist mir aufgefallen, dass mir das am meisten Spaß gemacht hat, weil ich halt selber auch noch nicht so genau wusste, wo es hingeht. Das war richtig spannend. Also auch wie dieser Film, was du gesagt hast. Mhm. Und das ist beim, wenn man vorplant, halt schon ein bisschen weg, weil man ja schon weiß, was passiert.
Genau. Also ich hatte vor ein paar Jahren mal einen Schreibworkshop mit dem Rainer Weckwert gemacht, was ja so zugrunde liegt, dass du erstmal einen Plan machst. Also Aufgabe 1 war zum Beispiel die Figur beschreiben, wie sie äußerlich aussieht. Aufgabe 2 war die Figur also von innen heraus zu beschreiben. Und so war dieses ganze Buch durchgeplant. Und ich muss sagen, ich habe mich unheimlich schwer getan. Heute heißt es Der Rat der Weißen Sterne. Das ist ein Science-Fiction, den ich geschrieben habe. Aber der lag ewig in der Schublade, ich ihn dann irgendwann mal rausgeholt habe. Jetzt musst du das Ding aber mal zu Ende schreiben. Aber es war halt nicht so spannend, weil ich ja wusste, wie es endet. Und ja, das ist mir unheimlich schwer gefallen, dieses Buch zu Ende zu schreiben, weil das einfach viel mehr Spaß macht, wenn man aus dem Bauch heraus schreibt.
Ja, ja, wenn es dann auch noch so gut klappt, ist ja toll, weil es haben bestimmt schon viele probiert und irgendwann bleiben sie vielleicht hängen oder es geht irgendwie nicht weiter. Hast du das auch schon gehabt, dass es dann gar nicht weiterging? Also so, dass die Geschichte dann irgendwann wieder in der Schublade verschwunden ist?
Nein, kann ich bisher nicht sagen.
Das finde ich toll. Und eine Schreibblockade hast du auch noch keine gehabt?
Also wie gesagt, nur wenn der Fluss halt nicht richtig kommt, dass man einfach eine Szene zurückgeht. Eine Schreibblockade kann ich mich nicht erinnern, nee.
Prima. Also da träumt doch jeder davon, dass es so flüssig läuft. Genau. Hast du denn bei den Rückmeldungen der Leser dann einen Unterschied gemerkt bei diesem durchgeplanten Roman und zu den anderen? Ist denen irgendwas aufgefallen?
Also der Science Fiction ist erst seit Ende Dezember raus. Ah. Und da habe ich erst, glaube ich, eine Rezension von einem Herrn, der also mehr eine Liebesgeschichte da drin gesehen hat. Aber er war jetzt nicht abgeneigt oder so. Also ich glaube, 3-4 Sterne habe ich trotzdem gekriegt. Ja. Aber ich glaube, das ist bisher die einzige Rezension über das Buch.
Deswegen. Gut, da kann man ja noch nicht so drauf schließen, ob es da einen Unterschied gab. Wenn du dann dir das so, also wenn du dich da so treiben lässt von der Intuition, ist es dann auch schon mal passiert, dass dir deine Charaktere im echten Leben begegnet sind? Oder, also nimmst du die mit irgendwie?
Nee, ich glaube nicht, dass mir jemand schon mal so begegnet ist. Also man sieht so Parallelen, beziehungsweise also bei dem Thriller zum Beispiel, da sind dann meine Jungs mal gekommen und haben gesagt, also da sehe ich ja zu dem und dem Parallelen, hattest du den vor dem Kopf? Also man hat natürlich, denke ich schon, also das bleibt einfach nicht aus, dass man seine Figuren, also dass man im realen Leben für die ein Vorbild sucht. Mhm. Aber umgekehrt, nee, ich glaube, das ist mir noch nicht passiert.
Gut. Ist denn das Schreiben für dich mittlerweile auch Arbeit oder ein Beruf oder ist es immer noch so der Spaß an der Freude?
Ich glaube beides. Also man möchte natürlich, dass es als Beruf, als Arbeit auch anerkannt wird. Das Schreiben an sich, finde ich, macht mir nach wie vor unheimlich viel Freude und Spaß. Das Überarbeiten, da sieht es dann schon ein bisschen anders aus. Also da muss man sich schon so ein bisschen durchbeißen und manchmal auch antreten. Das kommt jetzt aber ran. Also ich habe eine ganz tolle Lektorin, die das auch so mitmacht. Also meistens machen wir das so, dass ich ihr 3, 4 Kapitel schicke und sie überarbeitet die schon, was ich ein super Vorgehen finde, weil wenn sie mir das zurückschickt und ich dann die Fehler oder die Anmerkungen nochmal mir durchlese, dann ist man nochmal so intensiv in der Geschichte drin. Wenn ich jetzt ihre Arbeit kriege und schon wieder in einem ganz anderen Buch bin, dann ist man so rausgerissen. Aber dadurch, dass sie so zeitnah mit mir an diesen Kapiteln arbeitet, ja, ist das, finde ich, schon ganz wichtig. Aber ein bisschen Arbeit ist es halt trotzdem immer das Überarbeiten, ne?
Ja, das braucht ja auch noch mehr Zeit als das eigentliche Schreiben. Also so
Genau.
bei den meisten jedenfalls.
Richtig.
Zu einem Buch gehört ja noch mehr als die Geschichte. Da ist ja auch noch ein Titelbild dabei und ein Klappentext. Und kommen die auch von dir?
Im größten Teil schon. Also, ja, wo fange ich an? Also bei den ersten Büchern, bei den ersten 4 Titeln, die sind ja über dem Amicus Verlag erschienen und da hatte ich die Möglichkeit, meine Wünsche zu äußern und konnte auch mit der Illustratorin zusammenarbeiten. Die Vampirgeschichte zum Beispiel, die ist über den Spielberg Verlag herausgebracht worden. Da hatte ich gar keinen Einfluss, war aber trotzdem mit dem Ergebnis zufrieden. Die Drachenseele, da bin ich ja selbst auf eine Illustratorin zugegangen, habe gesagt, mal mir mal einen schönen grünen Drachen. Und der ist, finde ich, bis auf eine Kleinigkeit auch ganz super geworden. Ja, Thriller sind auch aus meiner Ecke gekommen, aber den letzten Thriller und den Science Fiction, die sind über den Edition Bärenklau Verlag herausgekommen. Und der Chef vom Verlag, der hat da so seine recht eigenen Vorstellungen.
Also da hast du da nicht mehr so die freie Hand gehabt.
Genau, richtig. Also das Schöne ist, dass die selenorischen Geschichten, wo ich ja jetzt schon 6 Stück zusammen habe, wie gesagt, die ersten 4 kamen beim Amicus Verlag heraus. Die anderen beiden habe ich über CrateSpace herausgebracht und die habe ich mit neuen Cover versehen, die nach meinen Vorstellungen sind. Und die E-Books von den 4 bisherigen, die haben ein Cover erhalten, was praktisch dem ähnlich ist, also damit man so einen Wiedererkennungswert hat. Die haben im Prinzip alle das gleiche Cover, nur jeweils eine andere Farbe und dieses Logo in der Mitte ist halt ein anderes. Und mein Traum ist, dass es irgendwann mal die Taschenbücher natürlich alle in diesem gleichen Cover geben sollte.
Kann ja passieren.
Ja.
Du hast vorhin über die Aufmerksamkeit gesprochen, also da, oder die Anerkennung, also dass das Schreiben als Beruf oder als Arbeit anerkannt wird. Hast du da schon schlechte Erfahrungen mitgemacht?
Also schlechte Erfahrungen. Es ist schwer, finde ich, so als Schriftsteller zu bestehen, so ob Bekanntschaft oder Freundschaft. Ah, naja, du schreibst ja. Das ist immer so, ich habe nicht das Gefühl, dass das richtig als Beruf anerkannt wird. Nee. Wahrscheinlich erst dann, wenn man wirklich das fette Geld nach Hause bringt und ein entsprechendes Auto vor der Tür hat. Vielleicht wäre dann die Anerkennung des Schriftstellers. Ja, aber ich glaube, so als Beruf ist das nicht wirklich anerkannt.
Aber wenn ich das richtig verstanden habe, dann lebst du doch auch davon, oder?
Ich versuche es, aber ich sage, ohne meinen Mann, der, sag ich mal, den Hauptträger hier finanziert, wäre das auch nicht möglich.
Gut, dann müsstest du dann wahrscheinlich in einer kleinen Wohnung leben und ein bisschen gucken und so. Oder?
Genau, also ich glaube, so wirklich, um davon zu leben, reicht das noch nicht. Also was ich gerne mache, sind eben so Projekte mit Kindern an der Schule. Zurzeit habe ich zum Beispiel hier im regionalen Bereich, da hat die Bibliothek Bötzow 10-jähriges Bestehen und die hatten mich gefragt, ob ich mit den Schülern zusammen ein kleines Buch erstellen würde. Das ist mein derzeitiges Projekt und das sind zum Beispiel so Sachen, da kriege ich natürlich dann auch eine Anerkennung, eine finanzielle Anerkennung, die mir dann wieder hilft, über Schreiben wieder hinwegzukommen,
Ja.
so weiterzukommen.
Ja, ich verstehe schon. Das ist vielleicht auch ein bisschen das Problem, dass wenn die Bekannten und Freunde sehen, ach ja, die lebt ja gar nicht nur davon, dann wird es irgendwie nicht anerkannt dabei. Arbeitest du ja genauso hart wie die Leute, die dann Bestseller haben und die haben halt einfach nur das Glück, dass es mehr verkauft wird oder den besseren Zugang oder das richtige Genre oder wie auch immer man das sehen möchte.
Genau, richtig.
Was halten denn deine Freunde und Bekannten überhaupt so vom Schreiben? Wirst du da so ein bisschen als der Sonderling abgestempelt oder finden die das toll?
Also das ist ganz unterschiedlich. Ich habe natürlich Freundschaften, die mich wirklich fast schon mein Leben lang begleiten, also die ich wirklich von Jugendtage kenne, also zum Beispiel auch Schulkameraden, mit denen ich heute noch Kontakt habe. Die finden das natürlich ganz klasse, weil sie so meinen Weg gesehen haben und ja, auch meinen Traum im Prinzip ja mitverfolgen konnten. Also ich habe eine Freundin, die hatte mich mal für ihre Freundschaft, also ich mache auch so Wohnzimmerlesungen, hat sie mich so vorgestellt und so, ja, und Angela kenne ich schon so lange und damals, als ich sie kennenlernte, da wollte ich die Bücher schreiben und davon leben und die lachte dann auch noch so, ja. Das hat ja kein Mensch geglaubt, aber jetzt tut sie das. Ne? Aber natürlich gibt es dann auch welche, die das, ich glaube, die finden das einfach doof und die reagieren gar nicht darauf oder gehen gar nicht drauf ein. Also mein Mann wird immer gefragt, so was macht denn dein Job und kommst du klar? Aber bei mir wird es dann nicht so gefragt, ne? Was schreibst du am neuen Buch? Also das ist sehr unterschiedlich, je nach Bekanntschaft.
Ich vermute, dass die Leute auch ein bisschen eingeschüchtert sind, weil sie sich da nicht so viel drunter vorstellen können. Also wenn man selber nicht schreibt, ist das ja irgendwie was ganz Mysteriöses und da entstehen dann irgendwelche Bücher und da traue ich mich mal lieber nicht dran sozusagen.
Also ich habe manchmal auch das Gefühl, weil du das so ansprichst, dass das, was man schreibt, auch irgendwie auf einen projiziert wird. Also ein paar Jahre habe ich in einer Praxis gearbeitet und meine Chefin, die blieb dann irgendwann mal stehen, die hat also meine Bücher dann gelesen und die blieb dann irgendwann so stehen und guckte mich an. Angela, ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass du in deinem Kopf so eine blutige Geschichte gesagt hast. Also, ich konnte das nicht vereinbaren. Also ich denke, bin ein umgänglicher, netter Mensch, ja. Und irgendwie konnte sie sich das einfach nicht vorstellen, dass das von mir kommt.
Ja, das ist so ein bisschen so eine Sache. Man muss ja auch mal Sachen beschreiben, die ganz anders sind als man selbst und die Leute Dinge tun lassen, die man selber niemals tun würde.
Genau, richtig.
Ja, und dann wird man davon halt in dieselbe Schublade gesteckt.
Genau.
Was sollen denn da die armen Mord- und Thriller-Autoren und Horror-Autoren, die müssen doch dann ständig angesprochen werden, oh, und du bist ja so blutig und überhaupt.
Ja, vielleicht, also ich denke schon, dass das passiert.
Kann man sich jetzt auch mal vorstellen, wie das so einem berühmten Schauspieler geht, der auf seine Rolle reduziert wird. Weil die Leute sehen den ja auch noch. Ich meine, wir haben ja das Glück, man sieht uns ja nicht im Buch. Aber wenn man dann irgendwie in einem Action-Thriller mitgespielt hat als Schauspieler und dann ist man dann der Action-Typ und dann denken die Leute wahrscheinlich, oh ja, der rennt zu Hause auch immer nur hüpft von Seil zu Seil, von Zimmer zu Zimmer und so. Also das könnte ich mir gut vorstellen.
Ja, das ist schon wichtig, dass man auch die Schauspieler mal in ganz anderen Filmen sieht, um sie irgendwo anders zuordnen zu können. Ne? Das stimmt.
Da haben wir doch gerade zu einem ganz tollen Thema gekommen. Zu Filmen. Guckst du auch gerne Filme und Serien?
Ja, bedingt. Aber ich glaube, ich bin jetzt nicht so der große Fernsehgucker.
Also bist auch kein Serienjunkie.
Bedingt. Also was so ein bisschen mysteriöser Serien gucke ich schon gern. Mir fällt gerade nicht ein, wie eine Serie hieß. Ja Mensch, der war schon, also nicht der Highlander, sondern der war schon uralt, also der lebte halt mit einem älteren Mann, aber der ältere Mann war eigentlich sein Sohn.
Sagt mir jetzt auch nichts. Klingt aber spannend.
Und die Situation, die dann immer entstanden, weil er war irgendwie, ach, er war Pathologe, genau, und in seinem Lebenslauf stand dann irgendwie, dass er auch mal Totengräber war. Und also die Situationen, die dabei rauskamen, waren schon immer sehr, also so ein bisschen was Mystisches, das gucke ich gern. Und naja, Avatar ist ja wohl keine Frage, das ist.
Dein Lieblingsfilm.
Genau.
Ja, was hat dir denn da so gefallen an dem Film?
Also die Überlegung mit vielen Dingen, also es ist ja ein Film, der doch sehr eng mit der Natur verbunden ist, was ich eigentlich hier manchmal auf unserer Erde so ein bisschen fehlen finde, dass die Menschen unsere Natur eigentlich eher zerstören, statt sie zu erhalten. Also das,
Bisschen ist gut.
ja, ich wollte es jetzt nicht so dieser ganze Gedanke, der dahinter ist, die Parallelen zu der Geschichte, zu unserer Geschichte mit den Indianern im Prinzip, ja, so. Ja, und der Ausgang natürlich, ne, dass es doch irgendwie einen guten Ausgang gab.
Ja, ich muss sagen, ich fand den Film auch ganz toll. Also ich habe mich lange gesträubt, den zu gucken, weil ich das nicht mag, wenn Filme so extrem beworben werden. Dann nervt mich das. Und ich mag auch keine computeranimierten Filme eigentlich. Aber irgendwann war ich dann bei einem, ja sagen wir mal, Onkel von mir und hat gemeint, ach, lass uns das doch mal gucken. Der hatte das irgendwie als DVD da und dann habe ich gedacht, naja gut, gucken wir es halt mal. Und da war ich so begeistert, dass ich dann sogar nochmal ins Kino gegangen bin und mir den dann nochmal in 3D angeschaut habe, weil. Ja, weil ich den einfach so toll fand. Also genau wegen aus den Gründen, die du sagst, diese Parallele zu dem, wie mit den Indianern umgegangen wird, oder eigentlich immer wieder. Das passiert ja alle 50 Jahre irgendwo auf der Welt, sowas Ähnliches. Und ja, da kann man nur hoffen, dass ein paar Leute von dem Film dann auch das mitgenommen haben und vielleicht deswegen das eine oder andere auch verhindert wurde. Fände ich toll.
Also was mich so ein bisschen berührt hat, ich bin jetzt nicht so der typische Kinogänger, aber durch die Jungs geht man ja dann doch öfter, dass sie sagen, ach Mama, komm doch mal mit. Und Avatar war, also da musste ich einfach mit. Und was mich dann berührt hat, wenn man normalerweise ins Kino geht, dann kommt das Wörtchen Ende und der Abspann und alle Leute stehen auf und rennen raus. Bei dem Film war das nicht so. Also die Leute blieben sitzen, die waren so richtig berührt, bewegt. Also was habe ich noch nie bei einem Film im Kino erlebt. Und das hat mich auch so ein bisschen nachdenklich gemacht. Also dass der Film vielleicht doch nicht nur einfach ein Film ist, sondern auch zum Nachdenken anregt.
Ja, also ich glaube, wer den einfach nur so konsumiert, ohne hinterher ein bisschen drüber nachzudenken, gibt es wahrscheinlich nicht viele. Also es wäre ja auch nicht so erfolgreich gewesen. Ich weiß jetzt nicht, wie es ist, aber ich glaube, zu seiner Zeit vor ein paar Jahren war der ja, glaube ich, der erfolgreichste Film überhaupt. Und das muss ja auch seine Gründe haben. Also es geht ja nicht nur mit Werbung, der muss ja auch gut sein.
Genau.
Gut, da höre ich dann schon raus, dass dir die Natur und das Wohlergehen des Planeten auch ein bisschen wichtig ist.
Definitiv, ja.
Du hast ja auch, also hast gesagt, dass du in der Praxis gearbeitet hast. Das heißt, du bist medizinisch unterwegs gewesen.
Genau.
Und da, das ist ja eigentlich auch schon, wie soll ich sagen, ein Draht zur Natur. Ne? Weil wenn du die Macht hättest, was zu verändern auf der Welt, was würde das sein?
Sofort den Ring mal zu schützen, dass kein einziger Baum mehr gefällt werden durfte. Also wenn man sich damit einfach mal beschäftigt, dann sieht man ja auch, dass diese ganzen Probleme mit dem Klimawandel, also es wird immer so ein bisschen auf das Ozonloch geschoben, aber dass das ja auch aus der Ecke kommt, das heißt ja nicht umsonst die grüne Lunge.
Ja.
Also das wäre sofort, wenn ich die Macht hätte, würde ich da sofort eingreifen, großen Zaun drum drehen und sagen, hier wird kein einziger Baum mehr gefällt.
Das wäre eine gute Sache. Aber da gibt es ja so viel, was noch unangetastet ist, wobei die Schadstoffe sich wahrscheinlich auch schon in den Dschungel vorgearbeitet haben. Aber eben diese ganze Artenvielfalt, egal ob Tier, Pflanze oder was sonst noch so kreucht und fleucht, die ist, glaube ich, einzigartig dort. Und wenn man sich mal vorstellt, dass wir das in Deutschland ja in ähnlicher Weise auch mal früher hatten, bevor die Menschen sich ausgebreitet haben, da sieht man mal diesen Kontrast. Wir sitzen jetzt hier in den Häusern und gut, ich habe hier ein paar Pflanzen stehen, aber das war's auch schon. Und dort sind auf jedem Quadratmeter, was weiß ich, wie viele Tiere und Pflanzen. Also das ist ja fast eine Wüste, in der wir leben, verglichen damit. Ja, es wäre schon toll, wenn man das ja sozusagen aufhalten oder rückgängig machen könnte. Aber ein bisschen was kannst du ja dazu beitragen durch deine Bücher. Ich nehme an, du hast so ein bisschen Botschaft dann auch in dem einen oder anderen Buch versteckt, oder?
Naja, also auf jeden Fall. Also in dem kolumbianischen Thriller, der einfach ja auch mehr oder weniger am Geschehen spielt, da ist es auch mit drin. Und ich hatte auch schon Rückmeldungen von Lesern, die gesagt haben, ja, dieses Thema ist so wichtig und die mich darauf angesprochen haben. Und um bei der Fantastik zu bleiben, dieses eine selenorische Buch, die Aggoniten, da geht es ja praktisch um, also da habe ich mich beschäftigt mit allen indianischen Kulturen, die es so gibt, also Inkas, Mayas, aber auch, dass die Nordindianer da oben ziemlich brutale Rituale hatten. Also wenn da eine Mutter gestorben ist, die noch ein säugendes Kind hatte, dann hat man das Kind lebendig mit der Mutter begraben.
Autsch.
Und das fand ich schon heftig, aber das ist dann zum Beispiel auch in meinem Buch wieder mitverarbeitet worden. Und das ist ziemlich grün. Also das ist nicht umsonst von außen grün, dieses Aggoniten, sondern das ist eben, da habe ich mich einfach mit dieser ganzen Dschungelwelt und mit diesen indianischen Kulturen beschäftigt und habe die alles so ein bisschen da einfließen lassen.
Welche Kultur war das mit den Säuglingen, die dann begraben werden?
Das war bei den Nordindianern.
Also in Nordamerika die.
Genau.
Na, das kennt man ja hier von den Spartanern, die ihre verkrüppelten oder schlecht entwickelten Kinder die Klippe runtergeworfen haben. Also ob die das wirklich gemacht haben, weiß ich nicht, aber ich denke schon. Also wenn du jetzt erzählst, das gab es auch bei den Indianern, dann wird das wohl hier und dort Praxis gewesen sein.
Naja, auf der anderen Seite, ich meine, was sollten die machen? Die konnten die Kinder ja auch nicht, also die hatten ja keine Kuh oder so, die jetzt Milch gegeben hat, um das Kind irgendwie anderweitig zu ernähren. Ne? Aber diese Brutalität des Kindes so, na, brutal ist es ja auch nicht, aber
Naja.
naja, es müsste denn jemand sagen, okay, ich bin jetzt mächtig und erschlage das Kind. Ja, ich weiß nicht, was die dabei sich gedacht haben. Also es fühlte sich keiner zuständig, das Kind zu erlösen, aber es fühlte sich auch keiner zuständig, eine andere Lösung dafür zu finden. Also
Also ich finde es schon, es geht ja eigentlich auch ein bisschen gegen die Arterhaltung. Also das finde ich schon ziemlich krass. Vor allem in vielen Stämmen ist es doch so, dass die Kinder nicht mal von der Mutter ja gestillt werden, sondern von irgendwelchen anderen Frauen, die extra dafür da sind. Also da hätten die das doch auch so machen können. Also ich meine, gut, wenn man jetzt 10 Leute ist und es gibt und nur eine hat ein Kind, dann geht es natürlich nicht. Aber normalerweise besteht so ein Stamm ja aus mehr als nur 10 Leuten.
das ist
Deswegen
so, ja.
ist es schon, ich finde es eine harte Geschichte, muss ich sagen.
Ja.
Dann lass uns doch über was Schönes sprechen. Zum Beispiel über die Fantastik. Also du bist ja in ganz vielen Ecken unterwegs. Was fasziniert dich denn da so alles an der Fantastik?
Interessante Frage. Also meine selenorische Welt ist einfach, ja, sich eine eigene Welt zu erschaffen. Das ist schon ja, eine Möglichkeit, man kann sich so richtig ausspinnen. Also meine selenorische Welt ist ja so ein bisschen mittelalterlich anlehnt. Da sind die Möglichkeiten theoretisch ja unbegrenzt. Also ich habe so einen Kollegen hier, der Carsten Zehm, der schreibt auch Fantastik und der sagte, nein, wenn ich da einen Fluss haben will, dann lasse ich da halt einfach einen Fluss entstehen. Und irgendwo hat er recht. Aber man ist natürlich auch begrenzt, weil im Mittelalter kann ich jetzt nicht sagen, oh, dann ziehe ich mein Handy vor und rufe den an, weil ich den. Ne? Also da muss man sich dann wieder andere Möglichkeiten überlegen. Aber an sich ist es schon diese Möglichkeit, seiner Fantasie freien Lauf zu lassen, sich fantastische Figuren auszudenken. Also bei mir kommen sie noch nicht so geballt drin vor, fantastische Figuren. Aber ja, man hat einfach keine Grenzen. Ne? Man kann einfach irgendwas sich vorstellen und lasst es dann einfach geschehen.
Ja, das stimmt. Die Realität engt einen ja schon ein, wenn man realistisch schreiben möchte. Und wenn das wegfällt, dann, ja, dann ist ja wirklich alles möglich. Mhm. Wobei ja die reale Welt auch einiges zu bieten hat. Also das ist ja auch, kommt immer wieder auf dieses Thema, dass man Dinge sieht, wo man sagen würde, ja, wenn ich das jetzt in meinem Buch bringe, dann glauben mir die Leute das nicht. Mhm. Weil es zu klischeehaft vorkommt oder zu übertrieben ist. Aber mir fällt jetzt natürlich wieder kein Beispiel ein, aber so Situationen habe ich häufig, wo ich denke, ach, wenn ich das jetzt im Buch schreiben würde, nee, das würde mir keiner glauben.
Also ich fand es interessant, nachdem ich eben viele dieser fantastischen Geschichten geschrieben habe und dann das erste Mal mich an den Thriller gesetzt habe. Ja, der fuhr also irgendwo mit dem Auto und war dann verschwunden. Ja, wie wunderbar, der hatte ja ein Handy, also kann ich den orten lassen. Ne? Also die Möglichkeiten, die dann die Technik wieder heutzutage bietet, die hat dann auch wieder so Vorteile. Ja,
hat was. Warst du denn als Kind oder als Jugendliche oder wann du halt gelesen hast, so die ersten Erfahrungen, warst du da auch schon an der Fantastik interessiert oder waren das eher so andere Richtungen?
Ja, das war, glaube ich, eher so, naja, ich habe eine große Schwester und was da beim Lesen abfiel, also meine Schwester war so ein, mehr so das typische Mädchen, also da wurde Hani und Nani gelesen, die fünf Freunde, das war so eher mehr so mein Genre.
Und auch so diese Klassiker, so Jules Verne mal gelesen?
Ja, natürlich.
Ja, das sind so die, ich meine, ich würde gerne mal wissen, ob es einen Schriftsteller gibt, der nicht liest oder nicht gelesen hat, ob sowas auch gibt, aber das kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, weil irgendwo muss man ja einen Zugang zu den Büchern finden und wenn man den gar nicht hat, warum sollte man dann selber eins schreiben?
Also ich muss sagen, ich bin mit dem Lesen sehr zurückhaltend diesbezüglich, weil wenn ich jetzt ein Buch lese und dabei ein Buch schreibe, dann habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, ich klaue mir daraus was. Bei Felis Vigo zum Beispiel, da habe ich das Buch nebenbei gelesen und deswegen mache ich das nicht mehr, Das Haus der Hebamme. Und diese Hebamme, die so dieses Kräuterwissen hatte, die taucht als Kräuterfrau wieder in meinem Buch aus. Ist natürlich eine ganz andere, Haus der Hebamme und Felis Vigo sind zwei völlig verschiedene Welten. Aber dieses Stibitzen, das hat mich nachdenklich gemacht und das wollte ich dann vermeiden. Deswegen, also wenn ich ein Buch schreibe, dann lese ich also kaum irgendwas parallel, was vielleicht irgendwie im Entferntesten damit zu tun haben kann. Also mehr dann Fachliteratur, also wie schreibe ich ein gutes Buch oder ja. So eine Sache.
Ah ja, gut. Aber es ist ja auch gut, dass du das dann merkst, dass es diesen Einfluss gibt und dass der sich nicht einfach so einschleicht.
Ja, das, naja.
Ich habe auf deiner Seite gesehen, dass du dich viel mit dem Mond beschäftigst.
Genau.
Was interessiert dich denn da an dem Mond und was hast du herausgefunden?
Also vor vielen Jahren hatte ich Probleme mit meinen Fingernägeln. Haben viele Leute, man hat so weiße Flecken und wenn die weißen Flecken rauswachsen, dann splittern die Fingernägel, andauernd brechen die ab. Und man geht zum Arzt, lässt sich irgendwelche Pillchen verschreiben, Tinkturen. Also ich habe ziemlich viel probiert, aber habe nichts gefunden, was mir wirklich was gebracht hat. Und dann kam eine Freundin von mir an und sagte, ja, ich habe eine Warze gehabt und die habe ich im Mund, im Vollmond gehalten und dann war die weg. Und dann lachte die so komisch und dachte ich mir, naja, die mit ihrem Mund. Ja, du musst deine Fingernägel immer frei, das nach Sonnenuntergang. Und das dachte ich mir so, naja, die hat ja nicht alle. Da ich aber so viel ausprobiert habe, dachte ich mir, mach das doch einfach mal. Und das Ergebnis hat mich dann eines Besseren belehrt, von wegen drüber lachen. Und damit habe ich mich dann angefangen, ein bisschen näher mit zu beschäftigen. Ebbe und Flut werden vom Mond beeinflusst. Das sind riesige Wassermassen. Und woraus besteht der Mensch? Zum größten Teil aus Wasser. Also warum soll sich dieser Einfluss, der bei Ebbe und Flut sich bemerkbar macht, nicht auch bei uns Menschen oder die Pflanzen, die eben aus Wasser bestehen? Und so fing ich dann an, meine Blümchen eben bei Blütentagen zu sehen und meine Möhrchen bei Wurzeltagen. Und die Ergebnisse sprachen dann für sich.
Also es war wirklich ein drastischer Unterschied zu vorher.
Genau. Und das beste Beispiel ist, das kennt jede Hausfrau, ich putze einen Spiegel und putze und der schliert und schmiert. Und einen anderen Tag putze ich einen Spiegel, da geht man einmal rüber und der ist super sauber. Und deswegen sage ich einfach mal ausprobieren, einmal den Spiegel bei zunehmendem Mond putzen und den Spiegel bei abnehmendem Mond putzen. Und mehr muss man dazu gar nicht sagen.
Ich denke, das ist ein ganz toller Tipp, weil du sagst, ausprobieren. Das ist nämlich genau das, was in allen Lebenslagen hilft, wenn man irgendwo denkt, oh, so ein Quatsch oder ja, könnte das denn funktionieren? Wenn man es ausprobiert, sieht man das.
Ja, aber man wird trotz, also auch wenn ich immer dieses Argument mit Ebbe und Flut anbringe und dass der Mensch ja auch zu einem großen Teil aus Wasser besteht, dann wird man trotzdem immer noch viel belächelt. Also inzwischen stehe ich da drüber, weil ich einfach weiß, dass es so ist. Ja. Und diese ganze Mondgeschichte, die konnte ich dann natürlich auch nicht so ganz bei der Fantastik weglassen. Deswegen habe ich ja seelenotische Bücher.
Was mich mal interessieren würde, wie der Einfluss des Mondes wäre, wenn man sich auf dem Mond befindet. Also ob der dann auch noch einen Einfluss hätte oder ob man dann von der Erde beeinflusst wird. Also das fände ich total spannend, aber es waren halt leider noch nicht so viele Leute auf dem Mond, die da irgendwie was dazu sagen könnten. Und wenn, waren die mit anderen Sachen beschäftigt.
Aber ich denke, also es macht einfach Sinn, dass die Erde dann natürlich den Einfluss auf den Mond hat.
Mhm. Ja, ja. Ja klar, ich meine, die Erde hält ja den Mond auch bei sich und also die muss ja. Und ich meine, den Einfluss des Mondes, den kann man ja gar nicht, also wie du schon sagst, Ebbe und Flut, der Einfluss muss da sein. Der ist, es ist ganz logisch und offensichtlich. Und die Frage ist dann halt nur, wie wirkt er sich aus? Aber wenn du sagst, du probierst das aus und kannst das direkt mit den Mondphasen in Verbindung bringen, dann ist die Sache ja, dann gibt es auch gar keine Fragen mehr. Ich meine, du weißt, das funktioniert, du machst das, also ist alles super.
Also früher hatte ich zum Beispiel, also ich bin so ein Pflanzenfreak, ich habe überall irgendwelche grünen Pflanzen zu stehen. Und früher hatte ich immer Probleme, da hatte man mal, weiß ich, Schildläuse, Wollläuse, weiß ich, also auf jeden Fall irgendwelches Viehzeug. Und seitdem ich nach dem Mond gieße, also nur an Wassertagen gieße, habe ich dieses ganze Problem nicht. Komme auch viel besser damit klar, meine Pflanzen viel länger zu halten, die wachsen und werden größer und ich muss sie nicht irgendwann wegwerfen, wie es früher mal war.
Das muss ich mal mit dem Basilikum ausprobieren, weil mir der Basilikum immer eingeht, egal wo er steht und wie warm es ist. Das muss ich mal ausprobieren.
Wobei, also manchmal kriegt man ja auch, wenn man so Pflänzchen kauft, also weiß nicht, ob du die selber aussiehst oder jetzt Pflanzen hast.
Ich mache beides, aber beim Basilikum war das gekaufter Basilikum. Also Pflanze.
Genau, aber die sind manchmal auch so hochgezüchtet, da hast du gar keine Chance, die über einen längeren Zeitraum zu behalten. Und Basilikum ist ja auch eh nur, glaube ich, eine einjährige Pflanze. Also die habe ich jetzt noch nie versucht, länger als über den Sommer zu kriegen. Also weiß ich nicht, ob man die jetzt besonders lange noch halten kann.
Na, ich weiß nur, meine Mutter hat bei sich im Garten auf der Fensterbank ein Basilikum. Das ist der Hammer. Das sind riesige, saftige, duftende Blätter der ist da auch jedes Jahr. Also ich weiß nicht, ob sie immer wieder einen neuen kauft oder ob das einfach irgendwie so eine tolle Stelle ist. Also irgendwas macht die anders. Ich habe noch nie so einen tollen Basilikum gesehen.
Ich habe jetzt richtig Appetit drauf.
Ja, ich auch, muss ich sagen. Ja, es ist ja auch bald Mittagsessenzeit. Gut, der Mond. Also das heißt, der Mond spielt auch in deinen Büchern eine Rolle und auch in deinem Privatleben. Und ja, du bist also eine kleine Mondexpertin sozusagen.
Ja, so ein bisschen.
Wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, Zeit zu reisen oder in andere Dimensionen oder in andere Welten und Realitäten, wo würdest du denn da gerne mal hin und wer wärst du denn da?
Eine spannende Frage. Also definitiv würde ich natürlich in meine seelenorische Welt reisen wollen. Wer ich da wäre? Also wenn ich Zeitreise machen könnte, das ist ein ganz großer Wunsch von mir. Ich würde total gerne mal Leonardo da Vinci persönlich treffen.
Oh ja, das wäre spannend.
Ja, aber wer ich wäre?
Ein Kumpel von Leonardo da Vinci.
Ja.
Wobei der ja, glaube ich, auch so ein bisschen so ein, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, so ein Gag oder so ein Schickimicki-Typ war. Also ich habe mal gelesen, dass der sich immer in die feinsten Klamotten geschmissen hat und dann mit auf irgendwelchen Feiern bei irgendwelchen Fürsten war. Also der war nicht nur Genie, sondern auch Lebemann.
Eine tolle Kombination.
Ja, gut, stimmt. Gut, also du kannst dich gar nicht jetzt so richtig festlegen, wo du dann landen würdest. Du würdest dir wahrscheinlich am liebsten alles mal anschauen.
Ja, definitiv. Genau.
Aber das Gute ist ja, dass du dir die Sachen zumindest schon mal ausdenken kannst. Ist ja auch schon mal was.
Genau.
Wie sieht es denn mit deinem Kontakt zu den Lesern aus? Hast du viel schriftlichen Kontakt oder viele Lesungen? Bist du häufig auf Messen anzutreffen?
Messen eher weniger, obwohl ich nach Leipzig fahren werde. Aber ich stehe jetzt nicht so auf so eine Menschenmassen. Das ist nicht so meine Welt. Lesungen gebe ich eigentlich gerne, aber es ist gerade hier in Berlin unheimlich schwer, eine Lesung zu geben und viele Leute zu begeistern, weil in Berlin ist dieses Angebot an Unternehmungen so groß. Da ist eine Lesung langweilig. Obwohl ich meine Lesung immer sehr spannend finde und die werden auch immer sehr gut gelobt, weil ich meine Zuhörer mit einbeziehe. Also jeder hat so eine Leserolle und damit hat man wie so einen Hörspielcharakter bei der Lesung. Das ist immer recht spannend. Zumal für mich, ja. Also, das beste Beispiel war bei dem Thriller, der spielt in Kolumbien. Und da geben die Leute sich teilweise so Mühe, diesen Akzent zu sprechen, dass man dann schon irgendwo so lachen muss. Und ich habe das auch mal gehabt, dass die so in ihrer Rolle vertieft waren. Die haben dann einfach meinen Part, den ich hätte lesen müssen, so ein kleiner Zwischensatz, den haben die einfach überlesen. Also, ich kam gar nicht mehr zu Wort, ich in dieser Rolle war. Also, das ist schon immer spannend und wie gesagt, die sind immer ganz begeistert. Jetzt, wie gesagt, habe ich das mal versucht mit einer Internetlesung zu machen. Und das werde ich sicher auch noch ein bisschen ausbauen, weil ich das ganz nett finde. Den Kontakt finde ich ganz wichtig. Ich bin bei Lovely Books, wobei ich mich da gerade so ein bisschen zurückziehe, weil ich diese gemachten Bestsellerlisten nicht so schön finde. Also, einen Leser von Lovely Books, der zieht mich gerade zu Büchertreff, heißt es, glaube ich. Da habe ich mich die letzten Tage mal umgeguckt. Das sieht auch ganz nett aus. Also ich finde es wichtig, dass der Kontakt zu den Lesern da ist, weil man freut sich natürlich auch, wenn eine Rezension bei Amazon reingestellt wird und man die Leute vielleicht auch vorher noch irgendwie kennt, weil sie nach einem Rezensionsexemplar gefragt haben oder anders Kontakt zu mir aufgenommen haben. Also klar freue ich mich auch immer, wenn jemand über meine Homepage mich dann anfragt, oh, tolles Buch. Den schönsten Kontakt, den hatte ich kürzlich, da hatte ich diesen dreiteiligen Thriller geschrieben. Und ich glaube, die ersten beiden waren raus und da klingelte hier das Telefon und da war eine ältere Dame dran. Sie hätte doch die beiden Teile gelesen und es war doch so spannend. Und wann ich dann endlich mit dem dritten fertig bin. Und ihr Mann liest sonst gar nicht, aber der liest jetzt auch. Und also die war so richtig hibbelig nach dem dritten Teil. Und das ist natürlich ein Kontakt, da freut man sich schon drüber.
Ja, das klingt richtig goldig.
Ja, die war süß.
Gut, das heißt also, wenn man was von dir gelesen hat und sich noch nicht so richtig traut, kann man dich gerne anschreiben. Gut, wenn du mal nicht schreibst und dich um deine Pflanzen kümmerst, was machst du noch so?
Also ich bin eine Familie. Wir sind gerne auch irgendwie unterwegs, machen kleine Ausflüge zusammen. Dann haben wir einen Hund. Das heißt, also ich muss dann auch dreimal raus oder darf dreimal am Tag raus mit ihm spazieren gehen.
Bei Wind
Was?
und Wetter.
Genau, ja, aber das ist, wenn man denn draußen war, dann stellt man fest, ach, das war gut, dass du mal in der frischen Luft warst. Und außerdem ist es auch so ein bisschen inspirierend, weil man draußen in der Natur auch immer wieder irgendwelche Ideen sammeln kann. Ne? Also gerade zwischen dem Schreiben einfach mal rausgehen, das ist wichtig. Ja, was mache ich sonst? Klar, habe ich halt noch einen Garten. Jetzt im Moment schläft er noch so ein bisschen, aber die
Ja.
Krokusse stehen. Und ja, die ersten Sachen wollen dann auch schon ausgesät werden. Also ich bin dann auch mal so jemand, der dann im Frühjahr schon, was ich, die Rizinus in Töpfchen packt oder Basilikum aussät. Schon, Genau. Also ich sehe immer viel vor und das wird dann auch alles nachher rausgepflanzt werden. Also da hat man schon ordentlich Tun. Ja, weiß ich nicht, den Chor, weiß nicht, ob du das gelesen hattest. Ja. Ich hatte früher ja einen Gospelchor, dann noch einen zweiten, den habe ich ja auch viele Jahre gemanagt. Aber es war irgendwann dann einfach keine Zeit mehr dafür. Also man muss einfach irgendwo dann Prioritäten setzen, die Familie, Garten schreiben. Es war da einfach keine Zeit und es ist natürlich sehr zeitaufwendig, wenn du deinem Chor, was ich alle 8 Wochen vielleicht einen Auftritt ermöglichen möchtest.
Das kann ich mir vorstellen. Wie viele Leute waren denn da dabei?
Ungefähr 40.
Puh, je. Das hört sich wirklich nach Arbeit an. Gut, dann bevor wir zum Ende kommen, wollte ich dich fragen, ob du vielleicht noch eine kleine Geschichte oder eine kleine Anekdote hast, die du uns erzählen könntest.
Als ich 2003 anfing zu schreiben, da habe ich ja mit Ruber Seleno, das ist ja mein erster Roman gewesen, nach so vielen Jahren wieder zu schreiben, war in so eine Geschichte einzutauchen extrem intensiv. Also man tauchte wirklich so richtig ab. Und zu der Zeit waren die Jungs ja noch ein bisschen kleiner. Und ich erinnere mich an eine Szene, da war ich mitten im Kampf beschäftigt, schwang also wirklich so vor meinen Augen dieses Schwert hin und her und bekämpfte meinen Feind. Und dann kam so aus der Realität so eine kleine Hand so, Mama, ich habe Hunger. Okay, und da musste man Gedanken dieses Schwert zur Seite legen, nahm den Kochlöffel in die Hand. Also dieser Unterschied war schon mächtig.
Ja, ich finde das einfach goldig. Wenn man sich wirklich diese kleine Hand vorstellt und im Kopf dann noch so das Schwert vor Augen hat. Das bringt mich noch zu was anderem. Wenn du jetzt schreibst, hast du dann so deine kleine Festung, in die niemand rein darf, damit eben genau sowas nicht mehr passiert? Oder bist du da so ein bisschen offen?
Also ich hatte eine Zeit lang im Keller neben der Waschmaschine hier so einen kleinen Rückzugsraum geschaffen. Irgendwann kam dann das praktische Laptop und damit muss ich jetzt so einen Rückzugsraum nicht zwingend haben. Also da ich ja eigentlich wirklich fast 10 Stunden am Tage arbeite, meistens die Jungs sind inzwischen größer, die arbeiten alle, hat man tagsüber genug Zeit, um seinen Raum zu finden. Was ich aber ganz spannend finde, ich schreibe regelmäßig meine Morgenseiten. Das ist für mich ein Ritual, was ganz wichtig ist. Und da muss ich sagen, ist meine Familie wirklich sehr aufmerksam. Und Mama schreibt morgenseitig schnell die Tür zu. Also meistens mache ich das dann nicht im Wohnzimmer am Tisch. Aber da wird wirklich respektvoll mit umgegangen, dass ich da wirklich meine Ruhe habe.
Gut. Dann, bevor wir uns verabschieden, wenn die Leser mal was mehr über dich wissen wollen oder dich vielleicht dann auch mal sehen wollen, wo haben Sie denn jetzt die Möglichkeit dazu in den nächsten Monaten oder dieses Jahr?
Also meine nächste Online-Lesung findet, ich glaube, am 7. April statt. Aber das steht zum Beispiel alles auf meinem Blog. Da habe ich jetzt eine Seite, wo ich meine Lesung auch immer ankündige. Und ich meine, es ist der 15. April, da bin ich in Bärenklau. Das ist schon so ein kleines, so eine Tradition. Da lesen mehrere Autoren und stellen ihre Bücher vor. Und das ist meine nächste Lesung.
Aber man kann sich auch immer auf deiner Homepage informieren, also auch wenn man aus der Gegend von Berlin kommt und dann schauen, wo du bist.
Richtig.
Gut. Ja, super. Dann möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken für das schöne Gespräch und ja.
Hat Spaß gemacht.
Ja, hat mir auch Spaß gemacht. Und dann wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Schreiben und dass die Ideen nie zu Ende gehen.
Ja, danke schön, das wünsche ich dir aber auch.
Dankeschön. Tschüss.
Tschüss.